Deutschlandfunk.
Christine, die christliche Fastenzeit läuft ja. Nutzen viele, um mal auf was zu verzichten. Du auch?
Nee, aber ich habe schon mal eine andere Art des Fastens getestet, über die wir heute auch reden werden, das Intervallfasten.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Fasten und was das mit unserem Schlaf macht. Und dabei geht es uns nicht nur um die 40 Tage Fasten bzw. Passionszeit der christlichen Kirchen, sondern wir wollen hier auch über den muslimischen Fastenmonat Ramadan sprechen. Die christliche Fastenzeit und der Ramadan überschneiden sich ja dieses Jahr. Und wir sprechen auch noch über Fasten ohne religiösen Hintergrund, Christine.
Genau, über das Intervallfasten. Das haben ja sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer auch schon mal ausprobiert. Und wir klären, welche positiven Gesundheitseffekte das hat und ob auch der Schlaf davon profitiert.
Und in unserem Mythencheck geht es heute darum, ob Intervallfasten Menschen mit Insomnie, also einer schweren Schlafstörung, helfen kann. Und damit heil zu überschlafen, bei mir, wie jede Woche, Dr. Christine Blume, Schlafforscherin eures Vertrauens und Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Hi Christine.
Hallo Ilka. Ja, und wie immer an meiner Seite Ilka Knigge. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Danke dir. Christine, wir wollen heute mal zusammen verschiedene Arten des Fastens durchgehen. Ich habe uns Umfragen und Zahlen dazu mitgebracht und du wie immer Studien aus der Schlafforschung. Mhm. Und ich wollte als erstes mal wissen, wie viele Leute überhaupt irgendwie fasten. Forsa hatte im Auftrag der DAK, der Krankenkasse, gefragt, wie viele Menschen schon mal auf ein oder mehrere Konsumgüter oder Genussmittel verzichtet haben. Und da sagt, je nach Altersklasse, etwa die Hälfte der Leute, ja, habe ich schon öfters gemacht. Du hast gesagt, du fastest jetzt in der Fastenzeit nicht. Hast du es auch noch nie gemacht?
Also ich finde die Idee, so bewusst auf was zu verzichten und vielleicht auch zu beobachten, was macht das eigentlich mit mir? Also da kommt so die Forscherin durch. Zwar total spannend und ich habe auch durchaus mal überlegt, das zu machen, habe es aber einfach irgendwie nie umgesetzt. Okay. Schokolade wäre sowas, darauf könnte ich verzichten oder das wäre schon echt ein Verzicht für mich.
Okay, dieses Jahr nicht, aber wenn, dann Schokolade. Dann lass uns noch mal kurz zusammentragen, wie verschieden Fasten aussehen kann. Es kommen ja gerade, habe ich eben schon gesagt, unterschiedliche religiöse Fastenzeiten zusammen. Ramadan und die christliche Fastenzeit sind gestartet. Und zwar ist der erste Fastentag des Ramadans mit dem Start der christlichen Fastenzeit zusammengefallen dieses Jahr. Das kommt selten vor. Ich habe gehört, ungefähr so alle 30 Jahre auf den 18. Februar sind die beide gefallen. Der Ramadan, der geht ja so einen knappen Monat, in der Regel so 30 Tage und richtet sich nach dem islamischen Mondkalender. Und die christliche Fastenzeit, die geht ja ein bisschen länger, eigentlich so 40 Tage. Aber im 11. Jahrhundert hat man beschlossen, an Sonntagen fasten wir lieber nicht. Seither ist das Ende dann erst 46 Tage später am Karsamstag. Also die Fastenzeit sind weiterhin 40 Tage, aber so der Zeitraum hat sich ein bisschen verlängert. Aber du hast erzählt, im Raum Basel, wo du wohnst, da ticken die Uhren so ein bisschen anders. Da startet die Fastenzeit erst später. Erklär uns mal, was steckt da dahinter?
Ja, diese Veränderung, dass man eben die Sonntage ausgenommen hat und dass sich damit aber diese Periode von 40 auf 46 Tage verlängert hat, das fand man in der Stadt Basel damals irgendwie einfach doof und hat sich weiterhin an den 40 Tagen orientiert. Und deshalb beginnt bei uns die Fastenzeit erst ungefähr eine Woche später und auch die Basler Fastnacht ist ja eine Woche später, beginnt nämlich eine Woche nach dem Rosenmontag.
Okay, Basel hatte also so ein bisschen sein eigenes Ding. Das christliche Fasten. Das ist ja in den meisten Kirchen mittlerweile nicht mehr so streng. Also man sucht sich eher was, so haben wir es eben auch schon besprochen, aus, auf das man so ein bisschen verzichtet. Also zum Beispiel Alkohol oder Süßigkeiten, du hast eben Schokolade genannt. Aber zum Beispiel in der orthodoxen Kirche, da wird recht streng gefastet, wird verzichtet auf Fleisch, Alkohol, Fisch, Öl. Und beim Ramadan, über den wir ja heute auch reden, wird ja nur nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang gegessen und getrunken. Also da gibt es so eine lange Pause zwischen den Mahlzeiten. Ist ein bisschen ähnlich wie beim Intervallfasten, auf das wir ja gleich dann auch noch kommen. Und es gibt natürlich auch noch andere Religionen, in denen gefastet wird, ne? Also das müssen wir auch mal dazu sagen. Jüdinnen und Juden zum Beispiel fasten ja am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur für einen Tag komplett. Also wir reden heute wirklich über ganz viele verschiedene Arten von Fasten. Du meintest, Intervallfasten hast du schon mal gemacht. Erzähl uns davon mehr.
Ja, also was viele Menschen da ja machen, und so habe ich es auch gemacht, ist, dass man so 6 bis 8 Stunden am Tag normal isst und dann einfach diese Pause verlängert, dann eben 16 bis 18 Stunden nichts isst. Und das habe ich eben auch ausprobiert. Ich habe dann nur so von 8 bis 16 Uhr gegessen. Also habe von kurz nach dem Aufstehen bis am Nachmittag gegessen. Das hat für mich auch total okay funktioniert, weil ich auch am Abend eh meistens nicht so viel Hunger habe. Und letztendlich habe ich also die Zeit ohne Nahrungsaufnahme vermutlich so um 3 Stunden im Vergleich zu meinem normalen Essensrhythmus verlängert. Ich muss aber auch zugeben, besonders lange habe ich es irgendwie immer nicht durchgehalten. Und ich denke, ein Grund war da schon auch, dass Essen am Abend ja auch so eine soziale Komponente hat und einfach mal schön ist. Und wenn man dann irgendwie sich am Abend mit Leuten trifft oder verabredet, dann will man auch nicht sagen, hey, sorry, aber ich mache Intervallfasten. Ihr könnt gerne was essen, aber ich nicht.
Wir wollen ja hier auch über die Hintergründe reden. In Religionen ist das klar, ja, also da hat das einfach auch einen spirituellen Hintergrund. Aber beim Intervallfasten gucken die meisten Menschen, die das machen, ja auf ihre Gesundheit und sagen, das soll Wunder wirken. Also die Versprechungen sind da riesig, ne?
Ja, also wenn man das so liest, dann sollten wir wohl alle Intervallfasten machen. In Studien wurde zum Beispiel gefunden, dass dieses Intervallfasten bei Übergewicht zu einer Gewichtsreduktion führen kann, das Risiko von Diabetes Typ 2 senkt, auch den Blutdruck senkt, Entzündungsmarker verringert und auch die Körperzusammensetzung, die soll sich durch das Intervallfasten verbessern. Also es wird nicht nur der Körperfettanteil reduziert, sondern besonders auch so das Fett im Bauchraum. Also klassischerweise würde man sagen, so dieser Bierbauch. und dieses, ja, aber dieses Fett im Bauchraum, das ist hormonell aktiv. Und das wird als besonders gesundheitsbedenklich eingestuft. Man sagt auch manchmal, es ist so diese männliche Fettverteilung und nicht die Frauen, die dann eher so Bauch, Hüfte ansetzen. Das ist eher weniger gesundheitsbedenklich. Es ist wirklich dieses Fett im Bauchraum.
Es gab doch gerade auch wieder eine ganz große Studie zu Intervallfasten, ne?
Ja, vor wenigen Tagen kam eine neue große Übersichtsarbeit der sogenannten Cochrane Collaboration raus. Und diese Cochrane Reviews oder Cochrane-Übersichtsarbeiten, wie man die nennt, die gelten eben als besonders hochwertige Zusammenfassungen der Studienlage. Also die sind wirklich total anerkannt. Und von der Studie haben vielleicht auch schon manche Hörerinnen und Hörer gehört, weil die Arbeit hat auch in den Medien total viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht, weil das Intervallfasten eben auch so populär ist. Und die Forschenden haben da geschlussfolgert, dass Intervallfasten, wenn es um einen Gewichtsverlust geht, aber nicht besonders effektiv ist und auch nicht besser als andere Diätformen. Man muss dazu auch sagen, dass in vielen Studien die Teilnehmenden eben auch übergewichtig waren. Das heißt, Intervallfasten kann zwar auch bei normalgewichtigen Menschen zum Beispiel das Diabetesrisiko oder auch den Blutdruck senken, aber übergewichtige oder adipöse Menschen, die profitieren eben deutlich mehr davon als normalgewichtige. Heißt, es gibt durchaus positive Effekte, nur auch zum Gewicht verlieren ist Intervallfasten jetzt anscheinend nicht besser als andere Diäten.
Ja, lass uns auf die positiven Effekte gucken. Weiß man, woher die kommen?
Ja, also Forschende vermuten, dass diese Fastenperioden, also diese 16 bis 18 Stunden ohne Nahrungsaufnahme, oder es gibt ja auch noch andere Formen, dass die zu bestimmten Anpassungsreaktionen im Körper führen. Und diese Anpassungsreaktionen, die verbessern zum Beispiel die Blutzuckerregulation, erhöhen auch sowas wie die Stressresistenz der Zellen und hemmen eben Entzündungsreaktionen. Außerdem aktivieren die Zellen durch dieses Fasten bestimmte Programme, die zum Beispiel Abfallstoffe beseitigen oder auch Zellschäden reparieren. Weil die meisten Menschen aber 3 Mahlzeiten am Tag essen in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft und zwischendurch vielleicht dann auch nochmal snacken, sagen Forschende, der Körper schaltet halt viel zu selten in diesen Modus, der aber eigentlich für unsere Gesundheit wichtig und gut ist.
Okay, wir wollen drüber sprechen, wie viele Menschen eigentlich fasten. Vielleicht legen wir nochmal bei der christlichen Fastenzeit los, die ja gerade gestartet ist am 18. Februar und die bis zum Samstag geht, dem Tag vor Ostern. Und ich finde, wie gefastet wird, ist der ja sehr unterschiedlich, ne? Also früher gab es da nur eine Hauptmahlzeit am Tag, kein Alkohol, kein Fleisch, keine tierischen Produkte. Und heute ist das ja eher so eine Zeit, wo man mal sagt, ja, ich verzichte auf was. Wir haben eben schon über Süßigkeiten gesprochen, ne? Über Alkohol, über, ich weiß nicht, manche machen mittlerweile ja auch so ein bisschen Digital Detox.
Ja, also ich habe auch total den Eindruck, dass Menschen, die fasten in dieser Zeit, halt öfter so auf ein gefühltes oder vielleicht auch tatsächliches Laster verzichten wollen. Also ich höre das im Freundeskreis zumindest häufig. Vielleicht würde man heute auch sagen, es ist fast mehr so eine persönliche Challenge als jetzt irgendwie wirklich so ein religiöser Kontext, der da relevant ist.
Ja, so ein bisschen sowas wie Dry January, oder?
Genau,
da denke ich da immer dran.
Genau. Also ich würde eben gern weniger Alkohol trinken oder weniger Schokolade essen. Und ich nehme jetzt die Fastenzeiten mal zum Anlass, um das umzusetzen. Mm. Und du hast gerade schon Dry January gesagt, genau. Also davor kommt ja irgendwie so chronologisch noch der Neujahrsvorsatz. Da hat vielleicht schon die Motivation gefehlt. Dry January hat man irgendwie auch verpasst. Und die Fastenzeit ist die letzte Chance für dieses Jahr. So kommt es mir vielleicht mal auch ein bisschen vor.
Ja, ich wollte wissen, auf was die Leute so verzichten. Und ich habe eine Umfrage gefunden aus dem letzten Jahr, die hat Forsa durchgeführt und die Krankenkasse DAK hat die beauftragt. Und die wollten wissen eben, auf was die Menschen verzichten. Und da war eben die häufigste Antwort Alkohol. Mhm. Und dann dahinter kamen Süßigkeiten, also alles irgendwie wenig überraschend.
Eine Schokolade.
Dann Fleisch, Rauchen, Fernsehen, fand ich auch irgendwie witzig, dass Fernsehen davor kommt. Und dann die private Nutzung von Internet oder Computer. Also ich glaube, da zählt auch Smartphone einfach mit rein. Ne?
Genau,
und dann
Detox, ja.
Genau, und dann das Auto. Fand ich auch spannend. Also so Klimathemen kommen auch immer mehr vor. Habe ich auch gesehen, dass manche Kirchen dazu sogar aufrufen. Ne? Ich würde mit dir die jetzt gerne mal bezogen auf unseren Schlaf durchgehen. Weil wir sind ja ein Schlafpodcast und wir wollen wissen, was Fasten mit unserem Schlaf macht. Lass uns starten bei der Nummer 1, Alkoholfasten. Wer darauf verzichtet, dürfte wahrscheinlich wunderbar schlafen, ne?
Ja, also wer Karneval noch in Erinnerung hat, weiß, Alkohol stört den Schlaf und das beginnt auch schon bei recht geringen Mengen. Alkohol erleichtert dabei zwar das Einschlafen, stört aber den Schlaf im restlichen Verlauf der Nacht. Und dafür braucht es echt keinen Vollrausch. Auch das Glas Wein zum Abendessen, das kann den Schlaf schon stören. Und diejenigen mit einem Schlaftracker, die sehen das auch oft, dass Alkohol die Herzrate in der Nacht zum Beispiel steigen lässt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Körper nicht so zur Ruhe kommt wie sonst. Und wir spüren das dann eben auch beim Schlafen.
Punkt 2, auf Süßigkeiten verzichten. Was ändert das?
Ja, könnte sich positiv auf den Schlaf auswirken. Die Mehrheit der Studien, die legt nämlich nahe, dass Menschen, die viel Zucker zu sich nehmen, weniger und auch weniger gut schlafen. Mhm. Man kann jetzt aber nicht sagen, hey, wenn du heute eine Tafel Schokolade isst, dann wirst du total schlecht schlafen. Was nämlich da Ursache und Wirkung ist, das ist noch nicht endgültig geklärt.
Mhm. Okay, aber man könnte das mal ausprobieren. Mhm. Auf Fleisch verzichten dürfte wahrscheinlich auch einen guten Effekt haben, oder?
Ja, aus Studien weiß man, dass generell ein hoher Fleischkonsum mit mehr Schlafproblemen in Verbindung steht. Also wer regelmäßig viel Fleisch isst, hat tendenziell auch einen kürzeren oder unterbrocheneren Schlaf mit schlechterer Schlafqualität. Ob jetzt aber 40 Tage Fleischverzicht den Schlaf schon merklich verbessern, das müsste man mal ausprobieren.
Ja, wirklich. Falls ihr das macht, schreibt uns über schlafen@deutschland.nova.de, wenn ihr da einen Effekt gemerkt habt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Was können wir denn bezogen auf unseren Schlaf über Bildschirmverzicht sagen? Ich nenne das jetzt einfach mal so, was in dieser Umfrage unter Fernsehen oder auch private Nutzung von PC oder Smartphone fällt.
Ja, viele Menschen denken jetzt vielleicht direkt an das blaue Licht. Das hört man ja ganz oft, dass das unseren Schlaf stört. Und das haben wir auch vor gar nicht langer Zeit ganz ausführlich in unserer Folge dazu, wie Licht und Dunkelheit unseren Schlaf prägen, besprochen.
Genau, wenn ihr reinhören wollt, die Folge ist von Anfang Februar und heißt Licht und Dunkelheit, wie sie unseren Schlaf prägen, findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Christine, aber was ist dein Fazit zum Licht? Das wollen wir hier auch noch hören.
Ja, also ganz kurz gesagt, so aus einer Lichtperspektive würde ich jetzt wirklich keine allzu großen Benefits für den Schlaf erwarten, wenn man während der Fastenzeit da auf Bildschirme verzichtet oder zumindest teilweise verzichtet, ganz lässt sich ja meistens nicht vermeiden. Aber ich denke auch, so ein bewusster Verzicht führt vielleicht auch dazu, dass man abends eher liest, vielleicht strickt, ein Puzzle macht oder so. Also alles eher so ruhigere Aktivitäten. Ja, man braucht ja eine Alternative. Und das würde vielleicht auch bedeuten, dass man besser spürt, wann man eigentlich müde wird und vielleicht dann auch eher schlafen geht. Mhm. Und solche Aktivitäten, also wenn man sich jetzt vorstellt, man puzzelt da irgendwie ruhig vor sich hin oder strickt, die erlauben dann eben auch, dass man sich am Abend nochmal mehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, was einem so durch den Kopf geht. Und ich denke mal, dass das wirklich auch einen positiven Effekt insofern haben kann, dass diese Gedanken sich halt dann weniger stark aufdrängen, wenn man im Bett liegt, die Augen zumacht und eigentlich einschlafen möchte. Und ich denke, so auf diesem Wege könnte dann schon der Verzicht auf Bildschirme, auf Smartphones, insbesondere am Abend, sich positiv auf den Schlaf auswirken, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt um dieses Thema Licht geht.
Ich habe auch sofort an Schlafprokrastination gedacht. Ne? Da haben wir auch schon mal total drüber gesprochen, dass man so irgendwie noch im Bett liegt, noch 1000 Videos sich anschaut oder halt einfach mal wieder irgendwo gefangen ist, ne, und von irgendwas nicht so richtig wegkommt und dann einfach viel später erst einschläft. So auch ein bisschen mit dem Gedanken so, oh, ich brauche jetzt noch Me-Time, ich muss das jetzt noch machen und so. Und wie du gesagt hast, wenn man dann vielleicht eher so einer Aktivität nachgeht, die vielleicht auch einen gar nicht so bei sich hält, ja, irgendwie wie Puzzeln, wo man auch wirklich später noch weitermachen kann, dann geht man vielleicht eher ins Bett, weil man sich denkt, oh ja, weiß ich nicht, brauche ich jetzt auch nicht mehr.
Ja, genau.
Und zuletzt noch Auto. Ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Aber nehmen wir doch einfach mal an, die Leute fahren stattdessen mehr Rad oder laufen mehr. Ich glaube, das kann doch auch gut sein für den Schlaf.
Ja, also Bewegung ist wirklich super für den Schlaf. Und wenn die Bewegung dann unter freiem Himmel stattfindet, zum Beispiel im Radfahren oder zu Fuß gehen, dann hat man auch noch die positive Wirkung von Tageslicht auf den Schlaf. Also beide Daumen hoch für den Verzicht aufs Auto, nicht nur aus Umweltgründen.
Klingt ja so, als könnte so eine Fastenzeit echt was Gutes für den Schlaf mit sich bringen. Aber lass uns drüber sprechen, wie sinnvoll das ist, wenn es eben nur ein paar Wochen sind.
Ja, also wie groß diese Effekte dann wirklich im Einzelfall sind, das ist sicher ganz unterschiedlich. Also manche werden es merken, andere nicht. Aber ich glaube, was man immer mitbedenken muss, ist, dass der Verzicht auf eine Sache manchmal auch andere Dinge mit verändert. Also wer zum Beispiel auf Alkohol verzichtet, nimmt das vielleicht auch zum Anlass, um insgesamt mehr auf die Gesundheit zu achten, vielleicht auch was die sonstige Ernährung anbelangt. Und auch das kann sich dann natürlich positiv auf den Schlaf auswirken. Und weil du sagst, in Anführungszeichen nur 40 Tage, ich denke auch, wenn man in so einem eigentlich total überschaubaren Zeitpunkt, wo ja auch das Ende absehbar ist, spürt, dass es einem durch bestimmte Veränderungen besser geht, man vielleicht auch besser schläft, dann ist das doch eigentlich die beste Motivation, auch in Zukunft damit weiterzumachen. Und vielleicht nicht so streng, aber manchmal und irgendwie einfach was in seinem Leben zu verändern. Und dann könnte aus diesen 40 Tagen auch ein echter Langzeiteffekt werden.
Ja, man achtet vielleicht ja auch nochmal bewusster drauf, was ist denn das, was meinen Schlaf stört? Was kommt da denn zusammen? Ne?
So eine andere Bewusstheit für sich selbst und für den Schlaf.
Ja. Lass uns zum muslimischen Fastenmonat Ramadan kommen. Das ist der 9. Monat im islamischen Kalender und der ist ja jedes Jahr zu einer bisschen anderen Zeit. Das Fasten ist eine der 5 Säulen des Islam. Ich habe mal geschaut, es leben ja über 5,5 Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland. Und es gibt da Zahlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die sagen, dass ungefähr 80% von ihnen ganz oder teilweise fasten. Im Ramadan wird ja ab Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken und auch auf Rauchen und Sex verzichtet. Lass uns drüber sprechen. Dadurch, dass tagsüber gefastet wird, wird eben abends spät und morgens sehr früh gegessen. Gibt es Untersuchungen dazu, wie viel Schlaf das kosten kann?
Ja, da gibt es eine große Übersichtsarbeit dazu und die hat gefunden, dass während des Ramadans die Gesamtschlafzeit pro Nacht üblicherweise um ungefähr eine Stunde verkürzt wird. Das kommt aber, denke ich, auch darauf an, in welche Jahreszeit der Ramadan fällt, weil es darf ja nur vor Sonnenaufgang und dann nach Sonnenuntergang gegessen werden und die Tageslänge, die variiert ja im Lauf des Jahres. Und im Sommer ist deshalb auch das Zeitfenster, in dem gegessen und getrunken werden darf, deutlich kürzer und beginnt vor allem auch später am Abend. Aber was man auch weiß, nicht nur die Schlafdauer verkürzt sich, auch die Schlafqualität wird oft schlechter und die Fastenden sind am Tag auch häufig dann müder.
Ja, lass uns vielleicht mal drüber sprechen, was dafür sorgt, dass diese eine Stunde Schlaf im Schnitt pro Nacht verloren geht. Ist es das späte Essen?
Ja, das späte und auch das ausgiebige Essen, ja oft auch mit der Familie, mit Freunden, das führt nicht nur dazu, dass viele später schlafen gehen. Das Essen von so einer ganz großen Mahlzeit relativ kurz, bevor man schlafen geht, das kann einfach auch direkt den Schlaf stören. Also man hat vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen oder Sodbrennen oder wie auch immer. Und manche, muss man auch sagen, stehen ja dann auch früh morgens vor Sonnenaufgang schon mal auf, essen was und legen sich dann vielleicht auch nochmal hin und auch das unterbricht ja den Schlaf.
Mhm, ja. Wie sieht's mit dem späten Trinken aus? Kann ja vielleicht auch sein, dass man nachts auf die Toilette muss. Mhm. Ich habe auch Empfehlungen gelesen, dass man vielleicht auf schwarzen Tee dann auch extra verzichten sollte, damit das nicht so leicht passiert.
Ja, also schwarzer Tee enthält ja auch Koffein.
Genau.
Stört eher den Schlaf, sollte man wahrscheinlich tendenziell eher vermeiden, wenn man das Gefühl hat, das kann den Schlaf stören. Aber klar, das kann auch einen Einfluss haben. Viele trinken ja auch so im Alltag abends eher nicht mehr so viel, weil sie eben wissen, sonst muss ich nachts auf Toilette gehen. Das geht aber natürlich in diesem Fall nicht, weil wenn man schon den ganzen Tag nichts getrunken hat, dann muss man am Abend ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ist halt die Frage auch, wie oft man dann raus muss. Ich denke mal so einmal bei generell gesunden Schläferinnen und Schläfern, die schlafen dann auch schnell wieder ein. Aber klar, wenn man halt eh spät ins Bett geht und dann früh wieder aufstehen muss, vielleicht um vor Sonnenaufgang noch was zu essen, dann kann das schon stören. Gerade wenn man dann denkt, oh je, jetzt habe ich irgendwie nur noch eine Stunde, bis schon der Wecker wieder klingelt, dann wird es manchmal schon schwierig mit dem Wiedereinschlafen.
Ich habe gelesen, es gibt Forschung dazu, also wirklich explizit zu Ramadan, dass ein Nickerchen während des Tags sehr viel bringen kann.
Ja, also man kann ein Schlafdefizit in der Nacht durch ein Nickerchen am Tag ausgleichen. Das kennen viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch aus anderen Lebenssituationen. Mhm. Und ich denke, gerade wenn es um eine begrenzte Zeit geht und der Grund mit eben dem Fastenmonat ja auch klar ist, da finde ich das total unbedenklich. Ich würde empfehlen, es erst mit einem Powernap zu probieren. Und wenn man dann merkt, das reicht mir nicht, dann kann man die Schlafdauer auch ein bisschen ausdehnen.
Genau, sagen wir vielleicht nochmal dazu, dass Ramadan für viele auch so eine Zeit ist, in der sie einfach auch dran denken, dass es Menschen auf der Welt gibt, die nicht jeden Tag drei Mahlzeiten zur Verfügung haben und dass man auch an die denkt und ja, vielleicht auch mal so ein bisschen nachempfindet, wie es Menschen geht, die hungern. Lass uns über die Vorteile sprechen, die Ramadan vielleicht ja auch für den Schlaf haben kann. Ich meine, das ist ja auch so eine Zeit der Ruhe, des Betens, des Einkehrens. Was macht das?
Ja, und auch eine Zeit, in der Familie, Freundeskreis eine große Rolle spielt. Man kommt abends zusammen. Und das kann einen auch froh machen, einem Hoffnung geben, in eine positive Stimmung versetzen. Und das kann sich dann im Einzelfall sicher auch total positiv auf den Schlaf auswirken. In Studien ist so ein Effekt aber schwierig zu untersuchen.
Wir müssen natürlich hier auch über das Zuckerfest sprechen, also über das Fastenbrechen. Was sagst du da? Super für den Schlaf, weil es ja auch ein tolles Fest ist und man sich freut, alle zu sehen und vielleicht auch so viel zu essen? Oder ist das dann eher am Ende dann auch nochmal der Schlafkiller, weil es dann halt auch doch irgendwie zu viel ist?
Ich denke, beide Aspekte spielen da eine Rolle. Und ehrlich gesagt, ich würde mir da gar nicht so viele Gedanken machen. Es ist doch toll, so ein Fest zu feiern und da darf der Schlaf auch durchaus mal hinten anstehen.
Auf jeden Fall. Ich habe ja eben kurz von Yom Kippur gesprochen. Das ist der höchste jüdische Feiertag und da wird einen Tag komplett gefastet. Was macht das eigentlich mit dem Schlaf?
Also ich habe zu dieser Situation, wie sich 24 Stunden ohne Nahrung auf den Schlaf auswirken, jetzt keine Studie gefunden. Wenn man sich die Situation bei Yom Kippur aber ein bisschen genauer anschaut, dann ist es ja so, dass man von Sonnenuntergang bis zum Einbruch der Nacht am folgenden Tag fastet. Und für den Schlaf bedeutet das vor allem, dass man nur in den Abendstunden vor dem Zubettgehen in der ersten Nacht auf Essen und Trinken verzichtet. In der zweiten Nacht, da hat man ja dann schon wieder gegessen und getrunken. Zusätzlich wird auch manchmal empfohlen, am Tag vor dem Fasten viel zu trinken und auch energiereiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, also Lebensmittel mit vielen Kohlenhydraten. Und das heißt auch, man hat eine gewisse Vorbereitung, wenn man das möchte. Deshalb würde ich jetzt erwarten, dass der Effekt auf den Schlaf relativ gering ausfällt, wenn er überhaupt vorhanden ist.
Dann lass uns über die Effekte von Intervallfasten auf den Schlaf sprechen. Wir haben eben schon drüber geredet, was die gesundheitlichen Effekte sind und sein können. Du hast die neue Übersichtsarbeit angesprochen. Nochmal ganz kurz zum Konzept. Die meisten haben es schon gehört, wir haben es eben erwähnt, es wird nur eine bestimmte Zeit lang gegessen. Der Klassiker ist diese 16-8-Methode, 16 Stunden lang fasten, 8 Stunden lang essen. Und innerhalb dieser 16 Stunden, da trinken die meisten zwar schon, aber eher sowas wie Wasser und Tee. Ich habe keine aktuellen Zahlen dazu finden können, wie viele Menschen Intervallfasten. Hast du welche gefunden?
Nee, auch nicht. Also ich habe gelesen, dass es in Deutschland sehr weit verbreitet ist und zu den populärsten Diätformen gehört, aber genaue Zahlen habe ich nicht gefunden.
Ja, ich auch nicht. Kann man nicht so genau sagen. Aber ja, gefühlt ist es überall. Bezogen auf die Schlafqualität. Was ist denn dran, dass auch Intervallfasten die verbessern soll?
Ja, also positive gesundheitliche Effekte sind in vielen Studien nachgewiesen, zum Beispiel auf den Blutdruck oder auch das Diabetesrisiko, die scheint es durchaus zu geben. Aber die Schlafqualität, die fehlt in der Liste genauso wie die Schlafdauer. Also da keine positiven Effekte.
Lass uns an der Stelle zu unserem Mythencheck kommen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Intervallfasten soll Menschen mit Insomnie helfen, also mit einer Ein- und oder Durchschlafstörung, so sagst du das immer schön, mit Tagesbeeinträchtigung, also eine schwere Schlafstörung. Ich bin bei meiner Recherche immer wieder auf diese These gestoßen, dass sie eben Intervallfasten mal ausprobieren sollen. Christine, ist das ein Mythos oder die Wahrheit?
Nach der bisherigen Datenlage ist das ein Mythos. Der Großteil der Studien, die es dazu gibt, zeigt keine bedeutsamen Verbesserungen von Schlafqualität, Schlafdauer oder auch der Schwere der Insomniesymptome. Wenn Studien positive Effekte finden, dann sind die eher ziemlich klein. Also Intervallfasten kann viele positive Gesundheitseffekte haben, aber die Hoffnung, dass sich dadurch auch der Schlaf verbessert, die würde ich niemandem machen.
Die Argumentation ist da ja teilweise, dass Intervallfasten helfen soll, indem es unsere innere Uhr beeinflusst, auch eben aufgrund eines veränderten und verbesserten Stoffwechsels. Was sagst du dazu?
Ja, also es verbessert ja offensichtlich den Stoffwechsel und es könnte auch Effekte auf die innere Uhr haben, weil auch die Nahrungsaufnahme ja so ein Taktgeber oder Zeitgeber, wie wir das nennen, ist für die innere Uhr. Aber egal, welche Erklärung man sich überlegt, es verbessert halt den Schlaf trotzdem nicht.
Dann, Christine, wir wollen hier am Ende unserer Folge immer ja was mitgeben. Vielleicht starten wir mal beim Ramadan und eben bei allen, die gerade nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang essen und trinken. Was kann in der Zeit helfen für unseren Schlaf?
Also wenn man in der Zeit zu wenig schläft und vielleicht auch nicht so gut, dann würde ich empfehlen, am Nachmittag ein Nickerchen einzulegen.
Was empfiehlst du Menschen, die Intervallfasten?
Also es ist sicher gut für die Gesundheit, wenn man sich die Studien anschaut, aber positive Effekte auf den Schlaf würde ich mir jetzt nicht erhoffen. Und wenn jemand zum Beispiel vor Hunger nicht einschlafen kann, dann würde ich empfehlen, sucht doch eine Variante, die für euch besser funktioniert. Also gerade beim Intervallfasten, da gibt es ja auch verschiedene Varianten und man kann das auch ein bisschen für sich passend machen.
Und würdest du sagen, jegliche Art des Fastens mal zu testen, für besseren Schlaf? Also ich meine jetzt sowas wie Alkohol oder Süßigkeiten oder Bildschirm. Macht Sinn für besseren Schlaf?
Ja, also du weißt, ich bin einfach ein großer Fan vom Ausprobieren. Und wenn man beim Verzichten auf Alkohol, Smartphone oder auch den Umstieg von Auto auf Fahrrad merkt, hey, das tut mir gut, vielleicht sogar meinem Schlaf, dann ist das hoffentlich Grund genug, sein Verhalten auch über die Fastenzeit hinaus zu ändern.
In dem Sinne sagen wir euch Ramadan Karim, frohe Fastenzeit. Und wir haben zum Schluss noch einen Hinweis für euch. Wir von Deutschlandfunk Nova haben einen neuen Podcast und der heißt Die Lieblingsschülerin.
Es geht um Marie, Zoe und Hannah. Das sind nicht ihre echten Namen und die drei kennen sich auch nicht. Aber sie teilen eine Geschichte. Sie sind alle drei erst 15, als ihre Lehrer ihnen ihre privaten Kontaktdaten geben. Angeblich wollen sie ihren Schülerinnen nur helfen. Aber eigentlich wird es Missbrauch. Emotional und auch sexuell.
Host Britta Rotsch, die will in der fünfteiligen Reihe Die Lieblingsschülerin rausfinden, wie es soweit kommen kann. Also wer achtet an Schulen drauf, dass Lehrkräfte nicht die Grenzen zu ihren Schülerinnen und Schülern überschreiten? Wer übernimmt Verantwortung, wenn es doch passiert? Und wie geht es den dreien Marie, Zoe und Hannah heute? Ihr findet den neuen Podcast Die Lieblingsschülerin in der Deutschlandfunk-App und wir packen euch auch den Link in die Shownotes. Und bis dahin sagen wir euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.